NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der vorletzten Folge der ungekürzten Lesung des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler, gelesen von Jörg Schüttorf. Der 65-jährige Hans hat seinen totgeglaubten Sohn Daniel wiedergefunden. Er ist unter dem Namen Martin bei anderen Eltern aufgewachsen und hat vor 5 Jahren herausgefunden, dass er adoptiert wurde. Seinen leiblichen Vater hat er durch Facebook gefunden, wo Hans' Partnerin Anne für ihn nach seinem Sohn gesucht hatte. Die Begegnung zwischen Vater und Sohn, die sich gar nicht kennen, verläuft schwierig und schmerzhaft. Daniel oder Martin ist im Glauben aufgewachsen. Seine leiblichen Eltern hätten ihn damals nicht haben wollen. Er glaubt Hans nicht und wirft ihn quasi hinaus. Aber es gibt eine Verabredung am nächsten Morgen für einen Spaziergang.
Ich betrat sein Haus. Er hielt ein Telefon in der Hand und entschuldigte sich, er müsse noch kurz mit dem Kunden aus Chemnitz telefonieren, das Dach. Und während er schnellen Schrittes die Treppen nach oben ging, begrüßte er seinen Auftraggeber mit einer Freundlichkeit, die mir hemmungslos übertrieben schien. Einen Augenblick lang stand ich einfach da, wo ich stand, hörte gedämpft Daniels Stimme und betrachtete die marmornen Bodenfliesen des Flurs, die zum Wohnzimmer hin einen dunkleren Farbton annahmen. Dann musterte ich die kalksteinfarbenen Wandfliesen, von denen keiner aussah wie die andere. Jede trug ein fein ausgearbeitetes Relief. Die Fliesen in unserer Küche hatte ich Ende der 90er verlegen lassen. Und so sahen sie mittlerweile auch aus, wie mir in diesem Moment bewusst wurde. Mit einem Mal war ich froh, dass ich ihn nicht zu mir nach Hause eingeladen hatte. In Gedanken verglich ich die einfache Deckenleuchte in unserem Wohnzimmer mit der, die über seinem Couchtisch hing, ein vielleicht 1,5 Meter langes hölzernes Eichenblatt mit Dutzenden kleiner LED-Leuchten. Noch immer hörte ich nur leise Daniels Stimme. Er schien zu diskutieren, zu argumentieren. Inzwischen hatte ich das Wohnzimmer betreten. Mir fielen gerahmte Fotos an der Wand auf, gleich neben einem offenen Kamin. Auf jedem der Bilder sah ich ein Kind, mein Kind, wie ich mir sofort dachte. Auf einem Pony reitend, auf einer Fähre stehend, die Haare von böigem Wind zerzaust. Auf anderen Fotos sah ich Daniel als Erwachsenen, inmitten einer fjordähnlichen Landschaft, vor der Oper in Sydney. Auf den meisten der Bilder war er flankiert von einer Frau und einem Mann, die nur seine Adoptiveltern sein konnten. Ich hätte viel dafür gegeben, hätten sie unfreundlich gewirkt, unterkühlt, unsympathisch. Aber das Gegenteil war der Fall. Auf einem Bild standen sie vor einem Zelt, küssten den vielleicht 10-jährigen Daniel je auf eine Wange und hielten ein Pappschild in die Höhe, auf dem in feinsäuberlicher Handschrift stand: Uns geht es gut. Noch heute, wenn ich nachts im Bett liege und keinen Schlaf finde, habe ich dieses Bild vor Augen und sehe die schiere Freude auf ihren Gesichtern, das Glück, das sie strahlen lässt. Und fühle mich dann jedes Mal betrogen, weil ich weiß, dass Katrin und ich auf dieses Bild gehört hätten. Als ich seine Schritte auf der Treppe hörte, ging ich eilig wieder in den Flur. Ich ahnte, dass ich zu weit gegangen und in einen Bereich seines Lebens eingedrungen war, den er mir hatte vorenthalten wollen. Ich fragte mich, ob es nun an ihm war, mich auf den gestrigen Tag anzusprechen. Darauf, dass er mich mehr oder weniger aus seinem Büro geworfen hatte, dass wir abends nicht wie geplant essen gegangen waren oder ob ich dies tun müsste, weil ich sein Vater war und deshalb die Dinge in die Hand nehmen müsste. Aber ich wollte ihn nicht darauf ansprechen, aus Furcht, wie ich heute weiß, ihn erneut zu verstimmen. Schließlich gingen wir Richtung See. Der Tag versprach schön zu werden. Das Blau des Himmels kam mir voller und satter vor als zu Hause. Der Wind war über Nacht verschwunden. Wir liefen schweigend. Mit jedem Schritt, den wir uns wortlos dem See näherten, schien mir die Möglichkeit, dieses Schweigen zu brechen, weniger greifbar. »Das Ding da«, sagte Daniel unvermittelt, »ist übrigens zum hässlichsten Haus der Stadt gewählt worden, ohne Witz.« Er lachte und zeigte auf ein mehrstöckiges Bürogebäude, das, wie ich fand, nicht anders aussah als all die anderen Häuser hier, aber weil es gelöster klang, dieses Lachen, und nicht so angestrengt wie noch am Tag zuvor, lachte auch ich. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit meinem Sohn zusammen über etwas lachen konnte. Ich genoss diesen Augenblick, bis ich plötzlich begriff, immer noch lachend, dass mir die Tränen kamen, was Daniel zum Glück nicht sah, denn es waren keine Freudentränen. Stunde um Stunde hatte ich darüber nachgedacht, wie diese Begegnung mit meinem Sohn werden würde. Dass wir nun etwas zu lachen hatten, war ein gutes Zeichen. Heute, da war ich mir plötzlich sicher, würden wir tatsächlich zueinander finden. Ein Jahr ist seit dem ersten Treffen mit Daniel vergangen. Die Tage und Nächte, die ich seitdem nicht daran gedacht habe, an all das, was geschah, während wir den Kospudener See umrundeten, könnte ich vermutlich an einer Hand abzählen. Die Bilder schleichen sich mit verlässlicher Regelmäßigkeit in meine Gedanken. Wobei, schleichen trifft es nicht. Sie poltern förmlich hinein in mein Bewusstsein, drängeln sich vor ohne Rücksicht auf Verluste. Beispielsweise, wenn ich im kalten Neonlicht meines Kellers Posen bastele, wenn ich das Holz aus den armdicken Stäben fräse, vorsichtig den Lack auftrage, wenn ich puste, damit er schneller trocknet. Denn Geduld zählt nur während des Angelns zu meinen Stärken, nicht davor und nicht danach. Manche Momente, die mir dann in den Sinn kommen, scheinen sich plötzlich auszudehnen und ich sehe alles scharf umrissen vor mir. Das können vermeintlich unbedeutende Details sein, wie die schnellen Bewegungen, mit denen Daniel seine Schuhe band, auf halber Strecke um den See, oder wie er sich, nachdem er ein Brötchen gegessen hatte, den Mund fein säuberlich mit einem Stofftaschentuch abwischte. Bisweilen tauchen die fast welligen, stets sanft abfallenden Hänge rund um den Kospudener See vor meinem geistigen Auge auf, die seltsam nah wirkende Pyramide eines Freizeitparks am Horizont. Und jedes Mal glaube ich dann, wieder das Schreien der Achterbahnfahrer zu hören, das der Wind zu uns trug. Vieles erscheint mir in solch verblüffender Klarheit, dass ich jedes Mal geneigt bin zu glauben, dieser eine Moment, der mir gerade in den Sinn kommt, wäre noch lange nicht vorbei. Ohne dass ich etwas dagegen unternehmen könnte, beginnen meine Gedanken sich zu bündeln. Und schon bin ich wieder dort, an diesem See, mit meinem Sohn, an einem viel zu kalten Tag im Mai des Jahres 2018. Dann wiederum gibt es Lücken in meiner Erinnerung an jene Zeit. Und egal, wie sehr ich mich darauf besinne, es gelingt mir einfach nicht, sie zu schließen. Ich frage mich, was Einfluss darauf hat, dass ich einen Teil dieses Tages längst vergessen habe, während ich anderes so glasklar vor mir sehe. Zum Beispiel, wie ich einen schnellen, verstohlenen Blick auf meine Armbanduhr warf, während ich mit Daniel eine Bäckerei betrat. 8.22 Uhr. Warum war es mir so wichtig, dass er das nicht bemerkte? Warum wollte ich mich gerade jetzt der Zeit vergewissern? Spielt das eine Rolle? Was spielt überhaupt eine Rolle, wenn man seinen Sohn nach über 40 Jahren das erste Mal sieht? Daniel war offenkundig guter Dinge, während wir einen verwilderten Pfad folgten, der zum Wanderweg um den See führte. Er pfiff eine Melodie, die ich nicht kannte, holte eines der Brötchen aus seinem Rucksack und reichte es mir. Obwohl wir in all der Zeit nicht gerade schweigsam waren, kann ich mich kaum entsinnen, worüber wir redeten. Als wir schließlich den Pfad verließen und den Rundweg betraten, veränderte sich die Luft. Sie wurde feucht und schwer. Und ich beobachtete, wie von Osten her dunkle Wolken aufzogen. Es roch nach Holz. Ein angenehmer, würziger Duft stieg mir in die Nase, obwohl nur ein paar vereinzelte Bäume und Buschwerk zu sehen waren. Später, als es begonnen hatte, heftig zu regnen, suchten wir Zuflucht in einer Schutzhütte am südöstlichen Ufer. Daniel blickte mich an, biss sich auf die Unterlippe, nur kurz, legte seinen Kopf leicht schief, was ihn jünger wirken ließ, und sagte, hier habe ich auch schon mal mit Pa auf das Ende des Regens gewartet. Er sagte das ganz beiläufig, so als sei es in der Situation, in der wir uns befanden, für keinen von uns sonderbar oder unangenehm. Lange hatte ich auf diesen Moment gewartet, darauf, dass er das Gespräch auf uns und unsere Vergangenheit lenkte. Daniel atmete geräuschvoll aus. Wir standen einander gegenüber, nur 2 oder 3 Schritte voneinander entfernt. Und ich weiß noch, dass ich überlegte, ihn zu umarmen, einfach so. Aber ich nickte bloß und gab mir Mühe, ihm nicht zu zeigen, wie sehr es mich aus dem Gleichgewicht brachte, dass er von seinem Vater sprach und dabei nicht mich meinte. Ich hatte schon eine Weile geschwiegen und auch Daniel wirkte nicht so, als ob er noch etwas hinzufügen wollte. Kaskaden von Regentropfen liefen die Fensterscheibe hinunter und alles dahinter verschwamm, als wäre es im Begriff, sich aufzulösen. Ich sagte, lass mich dir erzählen, was damals wirklich passiert ist. Als ich am Abend dieses Tages zurück nach Größnitz kam, erwartete mich Anne schon auf der Bank vor unserem Haus. Nachdem sie mich gesehen hatte, stand sie auf und lief mir entgegen. »Wie geht es dir?« fragte sie vorsichtig und zurückhaltend. Und dann sagte sie leise, wie zu sich selbst, »Du siehst furchtbar aus.« Ich hätte mit dem ersten Gespräch beginnen können, das Daniel und ich in seinem Büro führten, damit, dass er die erstbeste Gelegenheit genutzt hatte, um mich wieder loszuwerden. Oder ich hätte damit anfangen können, wie ich in seinem Haus stand und verstohlen auf all die Bilder blickte und dass es mich irritiert hatte, dass mein Sohn in so guten Verhältnissen lebte. Aber damit fing ich nicht an. Es kam mir vor, als müsse ich Anlauf nehmen, bevor ich von unserem Gespräch in der Schutzhütte erzählen konnte. Also begann ich mit dem Regen, der eingesetzt hatte. Da waren wir schon ein paar Stunden auf den Beinen gewesen. Davon, wie der Wind plötzlich auffrischte und es noch kälter wurde, als es ohnehin schon war. Je detaillierter ich ihr davon berichtete, wie dunkel es unter dem Dach einer Schutzhütte sein konnte und wie auch das türkisfarbene Wasser des Sees plötzlich einen schieferblauen Ton angenommen hatte, desto sicherer fühlte ich mich. Ich brauchte diesen Anlauf, um von den eigentlichen Dingen erzählen zu können. Daniel sah mich an, als hätte ich ihm eine Aufgabe gestellt, auf die er einfach keine Antwort wusste. Also wiederholte ich, was ich eben schon gesagt hatte. »Lass mich dir erzählen, was damals wirklich passiert ist.« Die Wellen auf dem See brachen sich schäumend, der Wind zog an den Bäumen, der Regen prasselte unaufhörlich auf das Wellblech des Dachs. Nach der Entbindung, sagte ich und war überrascht, wie leicht mir die Worte über die Lippen kamen, da haben sie uns erzählt, du seist auf dem Weg ins Kinderkrankenhaus verstorben, verstehst du? Das haben sie uns gesagt. Nichts an Daniels Äußerem verriet, was in ihm vorging, während er dies hörte. Er sah an mir vorbei in Richtung der Schautafel, die an die hölzerne Wand der Schutzhütte gepinnt war und Abbildungen der Flora und Fauna rund um den See zeigte. »Du hast ein Zimmer gehabt«, rief ich, denn das Prasseln des Regens wurde immer lauter und ich wollte unter allen Umständen, dass er mich verstand, obwohl ich fröstelte, denn meine Jacke war durchnässt und es war alles andere als warm, spürte ich plötzlich eine pulsierende Wärme in mir aufsteigen. »Das Zimmer, das wir für dich hergerichtet hatten, habe ich jahrelang nicht angerührt, verstehst du? Jahrelang«, rief ich. »Nachdem feststand, dass Katrin schwanger war, haben wir geweint vor Glück.« Mit einem Mal war der Wind verschwunden. Der Regen ließ hörbar nach und ich konnte meine Stimme wieder senken. »Ich habe dein Grab ausgehoben«, sagte ich auf einmal sehr ruhig. Und nun glaubte ich zu erkennen, dass es in Daniel arbeitete. Etwas lag in seinem Blick, etwas Schweres, Düsteres. Das war kaum zu übersehen. »Ich habe dein Grab ausgehoben«, sagte ich noch einmal. Und ich rief mir diesen Tag im Jahre 1978 vor Augen. Ich dachte an die weiß strahlenden Blüten der Apfel- und Quittenbäume um mich herum, an die mattgelbe Kirche. Er hatte gelebt in all der Zeit. Während ich Katrin im Flur unseres Hauses schüttelte und schüttelte, während ich rief, dass sie ihn endlich in Ruhe lassen sollte, dass sie ihn endlich sterben lassen sollte, hatte er gelebt. Dieser Gedanke machte mich rasend. Dann erzählte ich ihm von Katrins Verdacht, davon, dass ich ihr nicht geglaubt hatte, dass niemand ihr geglaubt hatte. Er hörte mir zu, was mich überraschte. Er unterbrach mich nicht, so wie er es oft getan hatte in den Stunden zuvor, als wir nicht wagten, über mehr als Belanglosigkeiten zu reden. Sein Vater hatte ihm weisgemacht, dass wir ihn nicht wollten, dass wir ihn weggegeben hätten. Nun endlich erfuhr er die wahre Geschichte. Ich hoffte, dass Daniel mir Glauben schenkte. Er strahlte plötzlich etwas Zugängliches aus, während ich ihm alles erzählte, wenn auch nicht chronologisch. Dafür waren die Gedanken in meinem Kopf zu wirr. Aber der Wahrheit konnte man einfach nichts entgegensetzen. Das dachte ich, während ich ihm von der Rechtsmedizinerin berichtete, von der Exhumierung, die nicht stattfand, von all den Ungereimtheiten, die sich aufgetan hatten in jener Zeit. Und dann, sagte ich, plötzlich fühlte ich mich leicht, fast schwerelos, kam ich vom Angeln heim und da steht Anne im Flur und sagt, dass du angerufen hast. Ich schwieg eine Weile. Daniel sah mich ausdruckslos an. Ich habe dich 40 Jahre lang gesucht. Ich habe dich vermisst und nie aufgehört, dich zu lieben, sagte ich schließlich. Und nun füllten sich meine Augen doch mit Tränen. Dabei hatte ich mir vorgenommen, unter keinen Umständen die Fassung zu verlieren. Daran, dass Daniel mir glaubte, hatte ich inzwischen keinen Zweifel mehr. Ich sah es seinen Augen an, seinem Mund, seiner Körperhaltung, die nun weniger angespannt schien. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich geredet habe, in dieser Schutzhütte stehend, während der Wind ständig drehte, mal an Kraft verlor, mal auffrischte, während Wanderer mit Regenschirmen und eilige Radfahrer die Hütte passierten und alles, wirklich alles um uns herum in Bewegung zu sein schien. Eine halbe Stunde? Eine? So, sagte ich, das war's. Ich fühlte mich erschöpft, gleichzeitig aber auch erleichtert. Nun wartete ich darauf, dass Daniel auf mich zukam oder dass er mir zumindest ein Zeichen gab. Wartete auf einen einladenden Blick, irgendetwas, das mich dazu ermutigte, zu ihm zu gehen und ihn zu umarmen, damit wir einen Schlussstrich ziehen konnten. Aber nichts geschah. Wir standen uns reglos gegenüber. Niemand sagte etwas. Plötzlich ging ein Ruck durch Daniel, fast so, als hätte er im Kopf ein paar Zahlen überschlagen und wäre nun endlich auf das Ergebnis gekommen. Er sog die Unterlippe ein und fuhr mit seinen oberen Schneidezähnen über die Bartstoppeln unter seinem Mund. Er sagte, »Ist das wirklich dein Ernst?« Dann ging er einen Schritt auf mich zu. Es war das erste Mal in all der Zeit, dass sich einer von uns bewegte. Nun stand Daniel dicht vor mir. Er sah mich an und sein Blick war genauso kühl wie am Tag zuvor, als er mich aus seinem Büro geworfen hatte. »Glaubst du wirklich, dass ich dir diesen Quatsch abkaufe?« fragte Daniel. Und ich verstand nicht, was er meinte. Ich hatte ihm doch alles erzählt, jedes noch so kleine Detail. Was gab es daran nicht zu verstehen? »Jetzt mal ganz im Ernst«, sagte er. Und seine Nähe, daran erinnere ich mich gut, hatte auf einmal etwas Bedrohliches. Der Regen hatte sich endgültig gelegt. Die Sonne schien hell in die Hütte. Nun schraubte er seine Stimme hoch, sie klang merkwürdig überdreht, und er sagte, »Denkst du wirklich, du kannst hierher kommen und mir dann diese Opfergeschichte auftischen?« Ich sagte nichts dazu, auch wenn ich genau das wollte. Ich wollte ihm etwas entgegensetzen, aber ich wusste nicht was. Ich konnte es einfach nicht. »Du kommst jetzt mit«, sagte er. Und zu hören, dass eine Spur Verachtung in seinen Worten mitschwang, tat weh. Und das tut es noch immer, auch wenn inzwischen mehr als ein Jahr vergangen ist. Dann verließ er die Schutzhütte und marschierte los. Als er hörte, wie die Tür hinter mir zuschlug, blieb er stehen und drehte sich um. »Du kommst jetzt mit«, rief er noch einmal. »Ich will dir was zeigen.« Dieser Rückweg und das meiste von dem, was ich dachte, was ich wahrnahm, während wir Schritt für Schritt gingen, er vor mir, ich in einigem Abstand hinter ihm, will mir einfach nicht mehr in den Sinn kommen. Ich habe heute bloß noch das Klingeln der vielen Fahrradfahrer im Ohr, denen ich nicht weit genug rechts lief. Daniel zog seine Jacke irgendwann aus, denn der Frühling war zurückgekehrt, die Temperatur merklich gestiegen. Und ich erinnere mich auch daran, wie ich immerzu auf seinen Rücken starrte, auf das breite Kreuz und die Muskeln, die sich unter seinem weinroten Hemd abzeichneten. Irgendwann konnte ich zu ihm aufschließen, und ich weiß, dass wir redeten, wenn auch nicht viel, aber kein Wort über das verloren, was gerade geschehen war. Als wir schließlich vor seinem Haus standen, sagte Daniel: »Ich werde dir jetzt etwas zeigen. Ich werde mir Mühe geben, in Ruhe alles mit dir durchzugehen. Und wenn du dann immer noch behauptest, dass du das Opfer bist, dann«, er hielt kurz inne, »dann haben wir uns das letzte Mal gesehen.« Fische mit der Fliege zu fangen, ist eine Kunst, die man mit etwas Glück nach vielen Jahren steter Übung beherrscht. Neben Ausdauer und Geschick benötigt ein Fliegenfischer vor allem ein Gefühl für die richtige Wurftechnik. Damit das Fliegenimitat am Ende der Schnur wirklich auf genau jene Art und Weise durch die Luft schwirrt, dass eine Bachforelle davon ausgeht, es handele sich um eine echte Fliege, muss eine bestimmte Abfolge von Bewegungen einstudiert werden. Durch das Hin- und Herschwingen der Rutenspitze führe ich die Fliege in eigenwilligen Bahnen über das Wasser. Schließlich, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, muss die Fliege so sanft auf dem Wasser landen, dass sie nicht untergeht. Tut sie es, besteht die Gefahr, dass die Forelle Lunte riecht. Sie ist klüger, als viele denken mögen. Es gibt Angler, die haben sich mit den Jahren zwar die richtige Technik angeeignet, aber in jenem entscheidenden, letzten Moment des Wurfs können sie nicht das entsprechende Maß Sanftheit aus ihrem Handgelenk schütteln. Viele, die sich vornehmen, die Kunst des Fliegenfischens zu erlernen, geben daher nach wenigen Wochen auf, verkaufen ihre Ausrüstung und widmen sich wieder den profaneren Angelmethoden mit der Grundrute auf Karpfen oder mit dem Wobbler auf Hecht. Meinem Vater ist es so ergangen und ein paar seiner Angelkollegen aus den umliegenden Dörfern. Neben dem mühevollen Aneignen der Wurftechnik ist auch das Binden der Insektenimitate nichts für jedermann. Doch beim Fliegenfischen muss man es beherrschen. Eine stundenlange einsame Arbeit, für die es mehr braucht als nur Fingerspitzengefühl. Man muss lernen, mit Bindestock und Bindeseide umzugehen, mit Hechelklemme, Kupfer und Bleidraht. Wann verwende ich Fasanenstoßfedern und wann lieber Rebhuhnfedern? Man kann Jahre seines Lebens darauf verwenden, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und genau das war, was ich tat, als das Gefühl des Verlusts am allergrößten war. Anstatt mich regelmäßig zu betrinken, wie andere es vielleicht getan hätten, weil ich mein Kind und schließlich auch meine Frau verloren hatte, fuhr ich mit dem Rad auf dem kürzesten Weg vom Unterricht nach Hause. Und noch bevor ich die Arbeit meiner Schüler kontrollierte oder die Stunden für den nächsten Tag vorbereitete, marschierte ich mit meiner Fliegenrute auf die Fallobstwiese unweit unseres Hauses und versuchte, hinter das Geheimnis des perfekten Wurfs zu kommen. Oder ich stieg hinunter in die kühle Dunkelheit des Kellers, schaltete die kleine Leuchte auf meiner Werkbank ein und fertigte Fliegen in allen Formen und Farben an. Erst nach gut 2 Jahren konnte ich von mir behaupten, eine Trockenfliege so sanft auf einer ganz bestimmten Stelle der Wasseroberfläche landen zu lassen, dass sie nicht sank. Und es dauerte weitere 2 oder 3 Jahre, bis ich wirklich naturgetreue Maifliegen, Köcherfliegen, Wespen und Libellen binden konnte. Das Fliegenfischen hat mir zwar nicht geholfen, alles, was geschehen war, zu verstehen oder hinter mir zu lassen, aber ich fand Trost im Versuch, einen Fisch zu fangen, in der kunstvollen Imitation der Natur, in der beständigen Gegenwart des Flusses, der Geheimnisse barg und sie dann und wann auch preisgab. Während ich Daniels Haus betrat, das erfüllt war vom Sonnenlicht dieses plötzlich so schönen Tages, wusste ich da schon, was mir bevorstand? Heute kann ich sagen, dass ich zumindest eine Ahnung davon hatte. Die Begegnung mit meinem Kind, das war mehr als offensichtlich, verlief völlig anders, als ich es mir erhofft hatte. Ich war tatsächlich davon ausgegangen, dass wir nichts weiter tun müssten, als uns in den Arm zu nehmen und dass wir von dieser ersten Berührung an einfach das sein konnten, was wir waren, Vater und Sohn. Aber so kam es ja nicht. Daniel nahm einen Ordner aus dem Regal neben dem Kamin und setzte sich schwungvoll auf das Sofa. Mit einer Geste gab er mir zu verstehen, dass ich auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz nehmen solle. Dann atmete er tief durch. Er legte den Ordner auf seinen Schoß und senkte den Blick. Vielleicht überflog er, was auf einer der Seiten geschrieben stand. Vielleicht sammelte er sich auch bloß. »Falls du glaubst, dass ich nicht weiß, was wirklich passiert ist«, sagte er, »hier findest du alles, schwarz auf weiß.« Er klang nun müde, seine Stimme hatte an Kraft verloren. Mit einer langsamen, zögerlichen Bewegung schob er den Ordner zu mir, aber ich wollte nicht darin lesen, denn egal, was dort geschrieben stand, es war nicht die Wahrheit. Die Wahrheit hatte ich ihm erzählt. Ich saß auf dem Stuhl, Daniel gegenüber, unter der Eichenblattleuchte. Nur der Tisch stand zwischen uns. Meine Hände lagen schlaff auf dem Schoß, als würden sie nicht zu mir gehören. Und ich betrachtete das feine Muster der Marmorfliesen. »Ich versuch's so kurz wie möglich zu machen«, sagte er, »damit wir das endlich hinter uns haben. Das wird ja auch in deinem Interesse sein.« »Martin«, sagte ich, »etwas anderes fiel mir nicht ein.« Er richtete sich auf, war sofort einen Kopf größer und jetzt wirkte er nicht mehr müde, im Gegenteil. Etwas Ernstes ging von ihm aus, etwas, das den Raum um uns herum schrumpfen ließ und mir zu verstehen gab, dass ich nicht hierhin gehörte. »Ich weiß, dass ihr lieber gesoffen habt, als euch um mich zu kümmern, und dass ich beinahe verhungert wäre, und dass ihr mich immer wieder an irgendeine Schnapsdrossel aus der Nachbarschaft gegeben habt, während ihr feiern gegangen seid. Das weiß ich auch. Du kannst alles nachlesen«, sagte er. »Schwarz auf weiß. Hier.« Er schob den Ordner über den Tisch zu mir, aber ich wollte das nicht sehen. »Nein«, sagte ich plötzlich sehr laut, so als müsste ich wieder das Prasseln des Regens in der Schutzhütte übertönen. Ich schüttelte den Kopf. »Das stimmt nicht.« »Bitte hör auf«, jetzt rief auch er. »Du hörst mir jetzt zu, so wie ich dir eben zugehört habe, okay?« »Aber es stimmt nicht, Martin«, sagte ich. »Das stimmt einfach nicht. Wir haben dich nicht einmal gesehen, verstehst du? Das, was da in diesem Ordner steht, verdammt nochmal, das ist nicht die Wahrheit, hörst du? Komm doch zu uns nach Größnitz, da ist dein Grab. Ich kann dir das zeigen. Wir können sofort losfahren und sind in einer Stunde da. Ich kann dir deine Sterbeurkunde zeigen.« »Bitte hör auf«, sagte er. Und ich sagte nichts mehr. Ich glaube, dies war der Moment, in dem ich endgültig begriff, dass nichts von dem, was ich ihm kurz zuvor erzählt hatte, zu ihm durchgedrungen war. Er hatte seine eigene Wahrheit. Mir wurde schlecht, buchstäblich schlecht, bei dem Gedanken daran, dass Daniel davon ausging, wir hätten ihn nicht gewollt. Ich begann zu zittern. Ich bebte förmlich. »Und dann«, sagte er leise, »hat das Jugendamt das spitz gekriegt und ihr habt mich weggegeben, wie ein Haustier, das einem nicht mehr gefällt.« Er sah mich an. Sein Blick war so leer, dass er mir plötzlich unheimlich vorkam, und es fiel mir plötzlich schwer, meinen Sohn in ihm zu erkennen. Hätte er mir nicht Tage später eine Kopie der Adoptionsvermittlungsakte und der Adoptionsfreigabe geschickt, auf der Katrins und meine Unterschriften waren, würde ich vielleicht heute noch glauben, dass er sich alles in diesem Moment nur ausgedacht hatte. Irgendjemand hatte, aus welchem Grund auch immer, ein Interesse daran gehabt, zwei Menschen ein Kind zu verschaffen. Unser Kind. »Nein«, sagte ich. Ich hatte mich seiner Lautstärke angepasst. Wir flüsterten nun fast, wie zwei, die Geheimnisse tauschten.
Jörg Schitt auf mit der vorletzten Folge des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler, eine Aufnahme, die beim MDR in der Regie von Steffen Moratz entstanden ist. Das Buch ist bei Random House erschienen. Morgen mit der letzten Folge geht's dann zu Ende um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Großbritannien wählt heute ein neues Parlament. Premierminister Sunak und seiner konservativen Partei droht den jüngsten Umfragen zufolge eine deutliche Niederlage. Der Labour-Vorsitzende Starmer könnte neuer Regierungschef werden. Nach Einschätzung unseres London-Korrespondenten Christoph Prössel steht die künftige Regierung vor großen Herausforderungen.
Wirtschaftlich steht Großbritannien nicht so wahnsinnig gut da. Das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bei 0,46%, das ist eher am unteren Ende der G7-Länder. Und das führt eben dazu, dass nicht so viele Steuereinnahmen da sind und der Spielraum für die neue Regierung auch nicht so sonderlich groß ist. Alle sagen, sie wollen die Steuern nicht erhöhen. Gleichzeitig gibt es eine hohe Schuldenlast. Das heißt, womit soll man das alles bezahlen? Der Gesundheitsdienst, NHS, runtergewirtschaftet, lange Wartelisten, braucht dringend Investitionen. Es fehlen Gelder bei den Schulen. Es muss in